Mit Herzblut und Pioniergeist hat er 3 Innovationen aufs deutsche Finanzparkett gebracht. Dabei treibt ihn stets eine Frage. Wie können wir die Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern machen? Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Freuen Sie sich auf Klug anlegen, den Podcast zur Geldanlage.
Die Zinsentwicklung weltweit bleibt weiterhin im Fokus, insbesondere die Strategien der Notenbanken in Europa und den USA. Gespannt wird erwartet, wer denn nun den ersten Zinsschritt nach unten macht. Angesichts der sich fast wöchentlich ändernden Signale der Währungshüter seit Jahresbeginn ist die Entwicklung der Zinsen nämlich ein Dauerbrenner-Thema auch in den Medien. Was das nun alles für die weitere Entwicklung von Anleihen im Portfolio bedeutet, auch das wollen wir in diesem Podcast herausfinden, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl.
Hallo Andreas.
Lass uns diesmal bitte gleich direkt und volle Pulle loslegen. Wann kommt denn nun die erste Zinssenkung und wer startet? Die EZB oder die FED? Und auch wenn ich mich mit den Fragen auf vielleicht recht dünnem Eis bewege, hast du sicher eine Meinung. Wie entwickelt sich denn der Leitzins bis Ende 2024? Was schätzt du?
Also ich denke, dass die EZB als erste loslegen wird, wahrscheinlich schon im Juni mit einem Schritt von 0,25%. Und ich gehe davon aus, dass bis zum Jahresende noch vielleicht ein, maximal 2 Schritte folgen. Aktuell stehen wir ja beim Leitzins bei 4,5%. Dann würden wir also bei 3,75 oder 4% Ende des Jahres landen. Bei der FED dagegen dürfte es noch etwas länger dauern. Ich nehme an, frühestens im September wird sie mit einem ersten Zinsschritt von 0,25% anfangen. Und dabei wird es in diesem Jahr vermutlich auch bleiben. Das heißt, wir liegen Ende des Jahres bei den sogenannten Fed Fund Rates zwischen 5% und 5,25%. Die werden ja immer in einer Spanne angegeben und die ist aktuell noch bei 5,25 bis eben 5,5%.
Das ist ja spannend, dass die EZB offensichtlich jetzt den Vorreiter spielt, Karl. Eigentlich war es doch immer andersrum. Also die FED hat in all den Jahren immer den Ton angegeben bei den Zinsentscheidungen und die EZB folgte. Warum könnte denn diesmal nun alles anders sein?
Ja, weil wir in den USA und Europa unterschiedliche Inflationsentwicklungen haben. In der Eurozone ist die Inflation schon weiter gesunken als in den USA. Wir lagen zuletzt im April bei 2,4% im Vergleich zu 2,9% am Jahresende 2023. In Deutschland sogar nur bei 2,2% nach 3,7%. In den USA dagegen war die Inflation im April noch bei 3,5% und damit sogar noch ein wenig höher als Ende 2023 mit 3,4%. Und auch die Kerninflation ist in Europa kräftiger gefallen als in den USA auf 2,7% versus 3,4% am Jahresende 2023. In den USA dagegen ist sie mit 3,8% immer noch zu hoch und will nicht so recht fallen. Die Kerninflation ist ja für die Notenbanken eine wichtige Kennzahl, denn sie misst die Inflation ohne die schwankungsanfälligen Energie- und Lebensmittelpreise. Und damit ist sie ein guter Indikator, wie stark sich Preissteigerungen schon in der Gesamtwirtschaft festgesetzt haben. Und das war in den letzten 1-2 Jahren noch ein großes Problem. Da war sie viel zu hoch. Aber jetzt sehen wir eben auch in der Hinsicht deutliche Rückgänge. Die Amerikaner sind mit der Inflationsbekämpfung also einfach noch nicht so weit. Sowohl die normale Inflation als auch die Kernrate ist immer noch einen guten Prozentpunkt höher als in der Eurozone. Dazu kommt, dass die USA wegen ihres zuletzt sehr kräftigen Wachstums, vor allem verglichen mit Europa, aktuell auch kein so großes Problem mit ihrem Zinsniveau haben. Bisher jedenfalls verkraftet das die Wirtschaft ganz gut.
Ja, und eben weil die amerikanische Wirtschaft nach wie vor recht stark ist und auch die Kerninflation nicht wirklich deutlich runtergekommen ist, gibt es da noch einen ziemlich interessanten Gegenpol, wie ich finde, und zwar den früheren US-Finanzminister Larry Summers. Der hat zuletzt, halte ich fest, sogar ziemlich laut über Zinserhöhungen nachgedacht. Und das hat natürlich für allgemeine Verwunderung an den Märkten gesorgt. Was hältst du denn von solchen Gedankenspielen?
Ja, das wäre schon wirklich sehr ungewöhnlich. Aber natürlich kann man sowas nicht ausschließen. Immerhin ist die Inflation in den USA seit Ende 2023 sogar leicht angestiegen. Aktuell gehe ich aber nicht von Zinserhöhungen aus. Die Zinsen sind ja mit über 5% ja auch ordentlich hoch. Dazu kommt, dass Zinserhöhungen erst mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung von 12 bis 18 Monaten auf die Inflation und die Wirtschaft einwirken. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass die Erhöhung der US-Leitzinsen erst in den nächsten Monaten so richtig greift und Konjunktur und Inflation dämpft. Jetzt nochmal die Zinsen zu erhöhen, wäre meiner Meinung nach kontraproduktiv, denn es könnte den Effekt der ersten Zinserhöhung noch verstärken und dadurch womöglich die Wirtschaft stärker abkühlen, als man das eigentlich will. Übrigens konnte man aus der letzten US-Notenbanksitzung heraushören, dass eine nochmalige Erhöhung derzeit wirklich unwahrscheinlich ist. Dazu müsste sich die Inflation wohl noch deutlich länger bei über 3% halten.
An dem Punkt vielleicht nochmal, Karl, eine ergänzende und erklärende Zwischenfrage. Wie hängen jetzt eigentlich Zinsen und Inflation genau zusammen?
Die Leitzinsen sind für Notenbanken das wichtigste Steuerungsinstrument, um die Inflation unter Kontrolle zu halten. Bei einer Leitzinserhöhung gehen ja nicht nur die Anlagezinsen nach oben, sondern auch die Kreditzinsen. Und damit erhöhen sich für Unternehmen und Haushalte die Finanzierungskosten. Das dämpft die Kreditnachfrage und damit auch entsprechend finanzierte Investitionen von Unternehmen und privaten Haushalten. Da bei höheren Zinsen tendenziell auch mehr gespart wird, wird häufig auch der Konsum eingeschränkt. Wenn aber weniger investiert und gespart wird, dann drückt das letztlich auch die Preisentwicklung nach unten, sprich die Inflation geht zurück. Das Ganze gilt natürlich auch in der anderen Richtung. Mit niedrigen Zinsen rege ich Investitionen, Konsum und damit die gesamte Wirtschaft an. Und das treibt tendenziell die Preise.
Aber so gut, so richtig gut meine ich, hat das ja in der Vergangenheit nicht gewirkt, Karl. Immerhin hatten wir ja fast 10% Inflation in Deutschland.
Ja, aber so schlecht jetzt auch nicht, Andreas. Immerhin sind wir in Europa, auch in Deutschland, mit einer Inflationsrate von 2,4% beziehungsweise 2,2% schon fast wieder bei der Zielmarke von 2%. Aber trotzdem sprichst du einen wichtigen Punkt an. Der Mechanismus, den ich gerade beschrieben habe, wirkt vor allem, wenn die Inflation durch eine zu starke Nachfrage entstanden ist. In den letzten 2-3 Jahren war die Inflationsursache aber eine Verknappung des Angebots. Da hatten wir wegen Lieferkettenprobleme in der Corona-Zeit und durch die verknappte Energie wegen des Krieges ja echte Engpässe. Wenn Inflation aber so entsteht, dann können die Notenbanken mit ihrer Zinspolitik nur indirekt auf die Inflation einwirken. Und zwar, indem sie die Inflationserwartungen der Menschen dämpfen und damit preistreibende Hamsterkäufe oder immer höhere Lohnforderungen verhindern.
Ja, und aus den EZB-Reihen wiederum war zu hören, dass man mit der nächsten Zinsentscheidung, ich zitiere, nicht abwarten werde, bis alle relevanten Daten vorliegen. Auch ganz spannend. Wie interpretierst du jetzt diese Äußerungen? Wird das also ein Insurance-Cut werden?
Was soll denn ein Insurance-Cut sein, Andreas? Das habe ich noch nie gehört. Aber ich vermute mal, dass das bedeutet, dass man den Märkten zur Beruhigung das Signal einer Zinssenkung geben will, auch wenn die Inflationsdaten und andere Wirtschaftsdaten das vielleicht noch gar nicht richtig hergeben.
Jo, genau so ist es, Karl. Genau richtig interpretiert. Okay. So habe ich es auch wahrgenommen von den Märkten, genau.
Okay, also da kann ich natürlich nur hoffen, dass die EZB das nicht tut, denn von einer Zentralbank erwarte ich schon, dass sie alle relevanten Daten berücksichtigt, bevor Entscheidungen getroffen werden. Alles andere wäre grob fahrlässig. Aber so schätze ich die EZB eigentlich nicht ein. Übrigens ist eine Zentralbank nicht dafür da, die Märkte zu schützen, sondern die Inflation zu bekämpfen. Das wird in der Finanzbranche, wie du weißt, ganz gerne vergessen.
Das ist wohl wahr. Ja, aber so oder so, wenn Europa wirklich vor den USA die Zinsen senken sollte, wonach es ja aktuell aussieht, wären da für Euroanleger nicht sogar noch ein paar schöne Währungsgewinne drin, Karl?
Ja, da spielst du hier offenbar auf eine sich ausweitende Zinsdifferenz zu den USA an. Zinsanlagen in den USA würden natürlich dadurch attraktiver und mehr nachgefragt, was eindeutig auch die Dollarnachfrage anheizen würde. Und das würde in der Tendenz eine Dollaraufwertung bewirken. Von der ökonomischen Logik her ist dieser Gedanke auf jeden Fall richtig, aber dabei muss man auch berücksichtigen, dass der Wechselkurs einer Währung nicht nur von der Zinsdifferenz, sondern auch von einer ganzen Reihe anderer Faktoren abhängt, die eine Währung unter Umständen auch schwächen können, bis hin zu politischen Entwicklungen. Und solche Faktoren können eine ausgeweitete Zinsdifferenz durchaus neutralisieren oder sogar überkompensieren. Ob der Dollar also nach einer Zinssenkung in Europa dann tatsächlich auch steigt, das ist am Ende reine Spekulation. Aber Anlagen, die auf Währungsgewinne setzen, sind ja sowieso reine Spekulation, wovon ich ja grundsätzlich nichts halte, wie du weißt.
So ist es, das wissen wir alle. Also halten wir fest, die europäische Wirtschaft lahmt, während die US-Konjunktur brummt. Vielleicht nicht mehr ganz so stark wie im vergangenen Jahr, aber immerhin, sie brummt. Was machen denn die Amerikaner besser als wir Europäer?
Naja, dass Europa im Wirtschaftswachstum hinter den Amerikanern liegt, ist ja jetzt wirklich nichts Neues. Mit der Einführung des Euros vor 20 Jahren war die Hoffnung verbunden, dass man den Wachstumsrückstand zu den USA verringern könnte. Man wollte Europa dadurch sogar zur Wachstumslokomotive der Weltwirtschaft machen. Das ist aber bis heute nicht gelungen. Im Gegenteil, Europa hinkt der Weltwirtschaft und vor allem den Amerikanern nach wie vor hinterher. Die Ursachen dafür sind natürlich sehr vielschichtig. Die schwächere Arbeitsproduktivität in der Eurozone ist sicher ein entscheidender Punkt. Und das hängt wiederum stark mit der übermäßigen Bürokratie zusammen. Speziell in Deutschland, immerhin das ökonomisch stärkste Land Europas, kommen wenig konkurrenzfähige Unternehmenssteuern noch dazu. Und auch eine schleppende Digitalisierung. Manche Ökonominnen und Ökonomen machen auch das Fehlen eines einheitlichen Finanzmarktes für die Wachstumsrückstände in Europa mitverantwortlich. Auch in der Hinsicht haben die Amerikaner uns viel voraus.
Ich will nochmal zum Zeitpunkt der Zinssenkung kommen, Karl. Wir wissen es ja natürlich nicht, auch wir können hier nur spekulieren, aber es wird wohl eben später als gedacht. Läuft die Fed dadurch nicht Gefahr, zu spät in diesem Jahr zu senken und damit auch ein Stück weit in den amerikanischen Wahlkampf im Herbst mit einzugreifen? Denn man könnte ja eine Zinssenkung im September oder Oktober durchaus als Wahlgeschenk für Joe Biden interpretieren.
Ja, das ist ein spannender Punkt, den du jetzt aufmachst, der übrigens auch in den USA sehr kontrovers diskutiert wird. Manche trauen der Fed wirklich zu, dass sie Biden mit einer Zinssenkung ein Wahlgeschenk machen könnte, weil das ja auch ein positives Signal für die Wirtschaft wäre. Und in den USA gilt immer noch der alte Wahlkampfslogan von Bill Clinton: It's the economy, stupid. Andere wiederum glauben nicht, dass die Fed so agieren wird, weil sie dadurch den Ruf, ihre Unabhängigkeit und ihre Vertrauenswürdigkeit aufs Spiel setzen würden. Und das kann eine Zentralbank eigentlich nicht wollen. Ich persönlich neige eher diesem Argument zu. Darum habe ich noch bis vor der letzten Notenbanksitzung daran geglaubt, dass die Fed den Wahlkampf umschiffen würde und erst am Jahresende etwas macht. Aber bei dieser Sitzung hat Notenbankchef Powell doch ziemlich klar gemacht, dass die Präsidentschaftswahl für die Fed kein so großes Thema ist, wie manche meinen. Übrigens mit einer sehr launigen Begründung. Die Fed-Mitglieder hätten mit der Analyse der wirtschaftlichen Entwicklung schon genug zu tun, daher könnten sie sich nicht auch noch in politische Spekulationen verwickeln lassen. Alles in allem kann ich mir daher schon vorstellen, dass wir in den USA bereits im September eine erste Zinssenkung sehen werden. Und wenn wieder erwarten, schlechte Wirtschaftsdaten reinkommen, dann wird die Fed ohnehin nicht zögern, die Zinsen zu senken. Denn im Gegensatz zur EZB hat sie ja sogar ein explizites Mandat, auch im Sinne des Wirtschaftswachstums zu handeln.
Als ich diesen Podcast vorbereitet habe und auf die Zinsen, Zinsstrukturen geschaut habe in Amerika, da gibt's ja kürzere, mittlere, längere Laufzeiten, bin ich immer wieder über die Formulierung inverse Zinsstruktur gestolpert, Karl. Was ist das und hat sich das inzwischen wieder etwas normalisiert?
Ja, ich kann das gerne nochmal erklären, weil es ja so ein typischer Fachbegriff ist. Normalerweise bekommt man ja umso höhere Zinsen, je länger das Geld festverzinslich angelegt ist. Das ist ja auch nachvollziehbar. Wenn ich mein Geld länger verleihe, dann will ich auch das besser entlohnt bekommen. In bestimmten wirtschaftlichen Situationen kann sich diese Konstellation aber umdrehen. Dann gibt es für kürzere laufende Anlagen mehr Zins als für längere. Und das nennt man dann eine inverse Zinsstruktur. So etwas ist relativ selten und kommt so Pi mal Daumen nur in rund 10-15% aller Marktphasen vor. Aber in den letzten rund 2 Jahren war genau das der Fall. Und das ist es im Grunde immer noch, wenn auch nicht mehr so ausgeprägt. Übrigens auch in Europa und Deutschland. Ich gehe aber davon aus, dass sich die Zinsstrukturen in den USA und auch bei uns im Laufe der ersten Leitzinssenkungen wieder normalisieren werden.
Super, hätten wir auch das geklärt. Und so würde ich gern zum Ende noch einen Sonderaspekt ansprechen, Karl, nämlich eine Schlagzeile einer großen deutschen Tageszeitung, die da lautete: Der große Zinswende-Irrtum. Gemeint ist, trotz hoher Zinsen boomt die US-Wirtschaft und das widerspricht eigentlich allen Lehrbüchern. Hast du eine Erklärung dafür?
Ja, das ist wieder einmal eine typische Presseübertreibung und Dramatisierung. In keinem Lehrbuch steht, dass sich hohe Zinsen nicht mit einer boomenden Wirtschaft vertragen. Wahr ist, dass steigende Zinsen für sich gesehen einen negativen Einfluss auf das Wachstum haben. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Aber dieser Einfluss kann natürlich von anderen Effekten überlagert werden, die das Wachstum positiv beeinflussen. Auch über diese Faktoren haben wir heute schon gesprochen. Die Amerikaner sind vor allem produktiver und auch der US-Arbeitsmarkt erweist sich als erstaunlich robust. Das ist zwar in einigen Euro-Ländern auch der Fall, aber in den USA hat das bereits stärker auf die Reallöhne durchgeschlagen und den Konsum angeheizt. Von einem Zinswende-Irrtum, der allen Lehrbüchern widerspricht, kann also überhaupt nicht die Rede sein.
Dann fassen wir zusammen. Bei den Zinserwartungen gibt es also viel, viel Spekulation. Keiner weiß so ganz genau, was passiert, Karl. Was bedeutet das jetzt für Anleihen bzw. für Anleihen-ETFs im Portfolio?
Ja, dass keiner weiß, was passiert, ist ja nicht nur bei den Zinsen so, sondern generell an der Börse. Darum sollte wie bei Aktien auch ein Anleiheportfolio nicht von aktuellen Einschätzungen und Spekulationen abhängig sein. Auch nicht von irgendwelchen Zinsvermutungen. Und zwar weder seine Zusammensetzung noch die Anleihenquote. In gemischten Aktien- und Rentendepots sollte die Anleihequote ausschließlich von der individuellen Risikotragfähigkeit abhängen.
Aber auch das geklärt, Karl Matteo Schmidt. Ich danke dir ganz herzlich für diesen Podcast Zinsen Inflation. Das wird uns auf alle Ewigkeit beschäftigen an den Kapitalmärkten. Dessen bin ich mir sicher. Jetzt dürfen wir erstmal gespannt sein, wie das 2024 läuft. Meine Damen, meine Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Lauschen. Möchte gern noch darauf hinweisen, dass dieser Podcast jede 2 Wochen immer freitags erscheint. Sie können ihn selbstverständlich gern direkt abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Sie können uns Fragen stellen unter podcast@quirinprivatbank.de und Sie können viele, viele Infos auch nachlesen, selbstverständlich unter www.quirinprivatbank.de. Das war's für heute. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.
Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast@quirinprivatbank.de senden können. Die Quirin Privatbank ist Vorreiter der unabhängigen, provisionsfreien Finanzberatung in Deutschland und unterstützt Sie dabei, Ihre finanziellen Ziele zu verwirklichen. Sei es der Erwerb eines Eigenheims, eine gesicherte Altersvorsorge oder eine berufliche Auszeit. Denn eine kluge Vermögensplanung ist der Schlüssel für ein sorgenfreies Leben. Wir bieten bezahlbaren Zugang zu professioneller Geldanlage. Digital über Quirion oder persönlich an 15 Standorten. Unser wissenschaftlich fundiertes Anlagekonzept Markt, Meinung, Zinsen investiert frei von Prognosen, breit diversifiziert in renditestarke und kostengünstige Anlageformen wie ETFs, um die Wachstumskräfte der Weltwirtschaft zu nutzen. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.quirinprivatbank.de.